Ute hatte eben noch einen Eindruck, den sie mir weitergegeben hat. Und zwar eine Bibelstelle, Johannes 10, Vers 3. Johannes 10, wisst ihr, das geht um Jesus als dem Hirten. Und ich lese mal Vers 2 dazu, damit der Zusammenhang so ein bisschen deutlich wird. Jesus spricht hier von dem Hirten der Schafe. Und die Schafe waren damals, gerade nachts waren sie in ein Pferch zusammen getrieben, damit sie geschützt waren. Und das war nicht nur eine Herde, sondern das waren viele, verschiedene. Auch mit vielen verschiedenen Hirten. Und Jesus geht hier darauf ein, wer öffnet die Tür. So Vers 2. Wer aber durch die Tür hineingeht, der ist der Hirte der Schafe. Vorher spricht er vom Dieb, der eben nicht durch die Tür geht, sondern woanders rein. Und dann kommt Vers 3. Diesem öffnet der Türhüter, und die Schafe hören seine Stimme, und er ruft seine eigenen Schafe beim Namen und führt sie hinaus. Wenn der Hirte ruft, dann kommen nicht alle Schafe, sondern nur die, die dem Hirten gehören. Und die Hirten, die kennen, die Schafe, die kennen die Stimme ihres Hirten, die wissen genau, wer das ist. Und für mich ist das auch sinnbildlich, wenn wir die Stimme Gottes hören, dann kommt er immer offen und ehrlich, nicht irgendwo hinten rum. Sondern er spricht uns direkt an, durch die Tür. Wir merken das. Er kommt direkt und spricht uns an. Ja, wir merken, so, dann können wir öffnen und dann können wir ihn auch zulassen und auch zuhören. Es passt durchaus zu meiner Predigt. Ich habe etwas von dem, was der Herr in letzter Zeit gesagt hat, aufgegriffen und habe die Predigt genannt, komm in den Strom des Geistes. Wenn man beschreiben soll, was man nicht sehen kann, dann ist es hilfreich, wenn man Bilder gebraucht. Bilder malt, damit man sich das vorstellen kann. So, und das ist auch mit ein Grund, warum der Heilige Geist uns häufig Bilder schenkt. Oder auch manchmal sogar kleine Filme, damit wir eine Vorstellung von dem haben, was er eigentlich meint. Und so hat er das auch vor ein paar Wochen, hat er uns einen Fluss gezeigt. Ich habe da die letzten Male schon ein paar Mal was zu gesagt, aber ich wiederhole das nochmal, vor allem für die, die es nicht mitgekriegt haben. Ein breiter Strom, und in diesem Strom war Vermehrung zu finden, oder auch Wachstum, kann man das nennen, Heilung, Befreiung, Wiederherstellung, Freude, Hoffnung und Kraft. Worauf deutet das hin? Wo finden wir das? All das, was da drin steht, das finden wir beim Heiligen Geist. Und so wird auch deutlich, was damit mit diesem Bild gemeint ist. Dieser Strom ist ein Bild auf den Heiligen Geist. Und wenn wir in diesen Strom hineingehen, dann empfangen wir genau das. Aber wir empfangen das nicht nur für uns, sondern wir sollen es weitergeben. Das ist der Hintergrund. So, und dann anschließend, nachdem dieses Bild gekommen ist und erklärt war, kam noch die Aufforderung, kommt hinein in den Strom. Das ist nicht nur, der Strom ist ja da, schön anzugucken. Nein, kommt auch hinein. Und jetzt die Frage, wie kommen wir in diesen Strom? Und wo ist dieser Strom? Zeig mir mal den Strom. Ich möchte da gerne reinhopsen. Ja. Was muss ich tun, um dort hineinzukommen, um in diesen Strom hineinzukommen? Genau, und da möchte ich kurz darauf eingehen. Was heißt kurz? Das ist eigentlich so der Inhalt meiner Predigt, genau. Wie schon gesagt, das Wasser des Flusses ist das Bild vom Heiligen Geist. Und es gibt ein ganz ähnliches Bild im Alten Testament, im Hesekiel 47, wo auch davon die Rede ist. Und das möchte ich mal lesen. Hesekiel 47, 1 bis 5. Dann führte er mich zum Eingang des Tempels zurück, und ich sah, wie unter der Türschwelle Wasser hervorquoll. Es kam an der Südseite des Tempels heraus und floss südlich am Altar vorbei nach Osten ab, denn die Vorderseite des Hauses war nach Osten gerichtet. Dann führte er mich durch das Nordtor hinaus und ließ mich außen um die Anlage herumgehen zum äußeren Osttor. Rechts davon floss das Wasser hinaus. Als der Mann mit der Messschnur in der Hand nach Osten hinausging, maß er 500 Meter ab und ließ mich durch das Wasser hindurchgehen. Es reichte mir bis an die Knöchel. Dann maß er wieder 500 Meter ab und ließ mich durch das Wasser waten. Es reichte bis zu den Knien. Darauf maß er wieder 500 Meter ab und ließ mich durchwaten. Das Wasser ging mir bis an die Hüften. Und als er noch einmal 500 Meter abgemessen hatte, war das Wasser zu einem Fluss geworden, den ich nicht mehr durchwaten konnte. Man hätte schwimmen müssen. Diese Prophetie bezieht sich auf ein Ereignis, das wir in Zukunft noch wirklich in Realität erleben werden. Davon bin ich ganz fest überzeugt, dass in Jerusalem auf dem Tempel dort Wasser hervorquillt. Und das geht ja noch weiter, dieses Bild, wo dieser Strom hinfließt und dass da Bäume wachsen zur Heilung und dass das Tote Meer wieder süß wird, all diese Dinge. So, aber es ist auch eine Beschreibung für das, was wir tun sollen, nämlich in den Strom hineinbekommen. Und deswegen habe ich das auch nochmal vorgelesen, ein Bild, wie das funktionieren kann. Jetzt erstmal die Frage, warum wird eigentlich der Heilige Geist in der Bibel so oft mit Wasser verglichen? Er symbolisiert den Geist auf ganz vielfältige Weise. Und ich nehm jetzt nur mal ein paar Aspekte. Es gibt noch wesentlich mehr, aber ein paar. Wasser ist flüssig. Und du kannst es nicht festhalten. Kannst du den Heiligen Geist festhalten in irgendeiner Weise? Und er geht, wohin er will. Das Wasser fließt, wohin es will. Du kannst es so gut wie nicht aufhalten. Jedenfalls nicht mit deinen Händen. Wasser hat eine unbändige Kraft. Wenn du mal schon Bilder von oder Filme von Stürmen gesehen hast und wie da riesige Schiffe durcheinander gewirbelt werden, Wasser hat eine unbändige Kraft. Aber es kann auch still und leise sein, dass du kaum was spürst. Ganz ruhig. Beides kann der Heilige Geist. Wasser ist Leben. Ohne Wasser würden wir gar nicht leben. Ein Großteil von uns selbst besteht aus Wasser. Deswegen müssen wir auch so viel trinken. Ganz normal. Wasser ist Grundlage des Lebens. Und der Heilige Geist ist Grundlage des Lebens. Ohne ihn wären wir gar nicht hier. Wasser reinigt. Wissen wir von Geburt an. Ziemlich das Erste, was wir erlebt haben, nachdem wir geboren worden sind, sind wir mit Wasser in Berührung gekommen, sind gewaschen worden. Wasser reinigt. Was mir noch so aufgefallen ist, Wasser kann ungeheuer viel tragen und es lässt sich leicht bewegen. Denk mal, wie groß Schiffe sind und wie schwer die sind. Versuch die mal irgendwo auf dem Land zu bewegen. Das geht so gut wie gar nicht. Aber wenn du das ins Wasser hineinlegst, dann kannst du das mit einer Hand, das dauert meist erst ein bisschen, bis du das in Bewegung, aber da lässt es sich leicht bewegen. Interessant, ne? Wenn du es durch den Heiligen Geist machst, dann lässt sich das leicht bewegen. Wenn du es aus eigener Kraft versuchst, oh. Das alles, was ich gerade genannt habe, trifft auf den Heiligen Geist zu. Deswegen wird er so häufig mit Wasser verglichen, weil da ganz viel Symbolik drin ist, was mit dem Wasser übereinstimmt. Und der Geist ist uns nicht fremd. Selbst wenn wir keine Christen sind, ist der Geist uns nicht fremd. Er war von Anfang an in uns. Wir sind mit Geist geboren worden. Nur, weil die Verbindung zu Gott fehlte, weil wir uns von Gott getrennt haben, ist dieser Geist verkümmert, weil er hat die Stimme Gottes gar nicht wahrgenommen. Du brauchst eine Verbindung zu Gott, damit du die Stimme Gottes hörst. Und deswegen ist dieser Geist verkümmert. Und als wir zu Jesus gekommen sind und unser Leben Jesus gegeben haben, da ist der Heilige Geist in uns gekommen und hat unseren Geist wieder zum Leben erweckt und auch wieder fähig gemacht, die Stimme Gottes zu hören. Und jetzt müssen wir lernen, auf den Geist zu hören. Weil wenn wir etwas überhaupt nicht gebrauchen unser Leben lang, dann verlernen wir damit umzugehen. Und so ist es mit dem Heiligen Geist. Also mit unserem Geist, wir müssen unseren Geist erstmal wieder wahrnehmen und auch die Stimme Gottes in unserem Geist wieder wahrnehmen und auch kennenlernen. Im Grunde ist das ähnlich, wenn wir ins Wasser gehen. Du kannst doch nicht gleich von vornherein schwimmen. Als Baby geht das noch. Du schmeißt mal ein Baby ins Wasser, das fängt an zu strammeln und bleibt oben. Schmeißt mal ein Erwachsenen ins Wasser, der nicht schwimmen kann. Wir müssen schwimmen lernen. Und so ähnlich ist das mit dem Heiligen Geist auch. Wir müssen schwimmen lernen. Uns im Heiligen Geist bewegen, uns von ihm tragen lassen. Wasser trägt und der Heilige Geist auch. Wie geht das praktisch? Von Gott gebraucht. Ich glaube, dass Gott jeden, der sein Leben Jesus gegeben hat, dass Gott jeden gebrauchen will. Jeden Einzelnen. Wir werden nicht einfach nur, also einmal werden wir natürlich gerettet, weil er uns liebt und weil er uns im Himmel haben will, bei sich. Das ist das Allererste. Aber jeder, der von Jesus gerettet ist und Gott in sich hat, Jesus in sich wohnen hat, der ist auch ein Zeugnis in dieser Welt. Und das will Gott nutzen und gebrauchen. Und deswegen, das ist mit der Grund, warum im Neuen Testament Gott seinen Heiligen Geist auf alle ausgegossen hat. Auf alles Fleisch steht da. Steht schon im Alten Testament, aber im Neuen ist es passiert. So. Und jetzt gucke ich mal ein paar Beispiele an, wie das eigentlich aussieht, wenn Gott Menschen gebraucht. Welche Herausforderungen dabei sind. Ich glaube, der eine oder andere, der schon mal von Gott gebraucht worden ist, der weiß, dass das herausfordernd ist. Das ist nicht immer easy einfach. Auch das müssen wir lernen. Und ich fange mal mit Mose an. Mose wurde von Gott berufen, das Volk Israel aus Ägypten herauszuführen. Die waren da in Sklavenschaft unter Druck. Mose sollte 1,5 Millionen Menschen, anderthalb Millionen Menschen aus Ägypten herausziehen, führen und dann ins verheißene Land bringen. Und er selber sieht sich absolut nicht dafür geeignet. Ich kann das nicht. Ich lese das mal 2. Mose 4, Vers 10. Doch Mose erwiderte Jahwe: Ach Herr, ich bin kein Redner. Ich konnte das noch nie. Und auch seitdem du mit deinem Sklaven sprichst, ist es nicht besser geworden. Ich bin schwerfällig und unbeholfen, wenn ich reden soll. Ja, wir wissen, dass das nicht das Problem war, oder? Gott hatte da schon eine Lösung für, das erzählt der Mose dann auch. Das war für Gott überhaupt nicht das Hindernis. Warum ihn erst jetzt beruft, das eigentliche Hindernis bei Mose war nämlich was ganz anderes. Deswegen hat er ihn 40 Jahre lang aus Ägypten weggeschickt in die Einöde, wo Mose nichts zu tun hatte, außer Schafe hüten. Mose war ziemlich unbeherrscht und überheblich. Und dazu hat Gott 40 Jahre gebraucht, um ihm das auszutreiben, damit er fähig ist, anderthalb Millionen, und ihr wisst, wie das Volk Israel drauf ist, ne? Bei jeder zweiten Gelegenheit haben sie gemurrt und geschimpft. Mose, wieso hast du uns hier rausgeführt? Wir wären viel lieber in Ägypten geblieben und Fleisch und allen rum und dran. Da brauchst du richtig viel Geduld. Mit seiner Hitzigkeit, die er zu Anfang hatte, wäre das niemals passiert. Also Gott hat ihn vorbereitet und die Sprache war überhaupt nicht das Problem. Gott braucht keine Helden. Er braucht Diener. Gideon soll die Israel aus den Händen ihrer Feinde befreien. Richter 6, Verse 14 bis 15. Da wandte sich Jahwe zu ihm zu und sagte: Du sollst gehen mit der Kraft, die du hast, Israel aus der Faust der Midianiter befreien. Ja, ich sende dich. Aber mein Herr, rief Gideon, womit soll ich Israel denn befreien? Meine Heereseinheit ist die kleinste im ganzen Stamm Manasse und ich bin der Jüngste in unserer Familie. die Aufgabe ist viel zu groß. Und es gibt so viel, was dagegen spricht. Wie soll das bloß gehen? Kann ich nicht. Ist mir viel zu viel. Aber Gideon gehorcht trotzdem. Und wir wissen, wie das nachher weitergeht. Ja? Er soll sich ganz und gar auf Gott verlassen. Gott brauchte keinen Helden. Er brauchte nur jemanden, der ihm gehorcht, der das tut, was er sagt. Egal wie herausfordernd das war, Gott war ja mit ihm. Das ist das, was er braucht. Das ist die Herausforderung. Nicht auf Gott zu hören, seine Stimme zu vernehmen, sondern das zu tun, was er gesagt hat. Das ist die Herausforderung. Und es scheint doch bei beiden Fällen ganz normal zu sein, also auch Mose und Gideon, als sie Gottes Stimme gehört haben, da waren sie schon ehrfürchtig. Sie haben gemerkt, das ist der allmächtige Gott, der da zu mir spricht. Aber sie haben ihn gehört. Sie hatten überhaupt kein Problem, ihn wahrzunehmen. Oder? Das war überhaupt nicht das Problem. Das war übrigens bei Samuel, den wir als Propheten kennen, das war zu Anfang ganz anders. Samuel hatte da durchaus Schwierigkeiten. Ich lese mal Samuel 1. Samuel 3, 3 bis 10. Samuel schlief im Heiligtum, wo sich auch die Bundeslade befand. Die Lampe Gottes brannte noch. Als Jahwe rief, Samuel. Ja, antwortete er und lief zu Eli. Hier bin ich. Du hast mich gerufen. Eli war der Priester, bei dem Samuel gelernt hat, im Grunde so als Lehrling. So, deswegen ist er zu Eli gelaufen. Das war sein Oberster. So. Nein, sagt Eli, ich habe dich nicht gerufen, leg dich wieder hin. Und Samuel tat es. Ja, rief noch einmal, Samuel. Wieder stand Samuel auf, ging zu Eli und sagte, hier bin ich. Du hast mich gerufen? Nein, sagte Eli, ich habe dich nicht gerufen, mein Sohn. Leg dich wieder hin. Lass mich endlich schlafen. Er steht da nicht, nein. Samuel hatte Jahwe noch nicht kennengelernt und seine Stimme noch nie gehört. Dann rief Jahwe ihn zum dritten Mal. Und wieder stand Samuel auf, ging zu Eli und sagte, hier bin ich, du hast mich gerufen. Da merkte Eli, Mann, wie lange hat er gebraucht. Da merkte Eli, dass Jahwe den Jungen rief. Und er sagte zu Samuel, leg dich wieder hin und wenn du noch einmal gerufen wirst, dann sag, sprich Jahwe, dein Diener hört. Da trat Jahwe an Samuel heran und rief wie vorher, Samuel, Samuel. Und der Junge erwiderte, sprich, dein Diener hört. Also Samuel hatte auch keine Schwierigkeiten, die Stimme Gottes zu vernehmen, aber er wusste nicht, wer da redet. Ja, also die Stimme hat er gehört, aber ja, wenn du nicht weißt, woher das kommt, dann kannst du es nicht zuordnen. Womit Samuel dann ein Problem hatte, das war das, was er gehört hat. Nämlich Gott spricht Gericht über Eli und seine Familie aus, seine Söhne. Die waren sehr von Gott weggekommen und haben sehr gesündigt. Und Gott spricht Gericht über sie aus und teilt das Samuel mit. Und Samuel, das war noch ein kleiner Junge. Und der zu seinem Chef soll ihm sagen, deine Familie wird sterben in Zukunft, weil Gott euch verworfen hat. Das traust du dich nicht so leicht. Das macht er erst, nachdem ihn Eli ausdrücklich auffordert. Also er musste erst lernen, wie gehe ich da jetzt richtig mit um, was ich gehört habe. Und Samuel brauchte erst mal eine Zeit, das zu lernen. Später ist er ein großer Prophet geworden und wusste damit umzugehen, wenn Gott zu ihm gesprochen hatte und hat dann auch wirklich in Autorität gesprochen. Aber zu Anfang seht ihr, wie er so Schritt für Schritt erst mal da hineinkommen musste. Noch ein Beispiel aus dem Neuen Testament. Paulus war ein sehr gebildeter, also damals hieß er ja noch Saulus, war ein sehr gebildeter Jude. Der wusste so viel, der kannte die Schrift in- und auswendig, das Alte Testament damals. Und anfangs konnte er überhaupt nicht verstehen, dass Jesus gekommen ist als der Messias, sondern er hat alle Christen bekämpft, hat sie verfolgt, hat sie ins Gefängnis gesteckt, bis er Jesus begegnet. Apostelgeschichte 9, 3 bis 6. Auf dem Weg nach Damaskus, kurz vor der Stadt, strahlte plötzlich ein Licht aus dem Himmel und es blendete ihn von allen Seiten, sodass er zu Boden stürzte. Gleichzeitig hörte er, wie eine Stimme zu ihm sagte: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? Antwortete er. Ich bin Jesus, den du verfolgst, erwiderte die Stimme. Steh jetzt auf und geh in die Stadt. Dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Saulus macht das. Er ist durch dieses strahlend helle Licht erblindet. Aber es hat sich was in ihm, in seiner Überzeugung geändert. Er ist Jesus begegnet und weiß, Jesus ist wahr. Und Jesus ist der Messias. Das hat sich bei ihm geändert. In der Stadt wird er geheilt, das heißt, sein Augenlicht bekommt er wieder. Er lässt sich taufen auf Jesus und fängt sofort an, all das, was er weiß, mit der Überzeugung, die er jetzt hat, nämlich, dass Jesus wirklich lebt, jetzt zu predigen. So, und ich lese euch mal, wie das aussieht. Apostelgeschichte 9, 29 bis 30. Er redete und diskutierte mit den griechisch sprechenden Juden. Doch sie versuchten, ihn umzubringen. Als die führenden Brüder in der Gemeinde das erfuhren, brachten sie ihn nach Caesarea und schickten ihn von dort nach Tarsus weg. Er hat Unruhe verbreitet, obwohl er das Evangelium gepredigt hat. Was ist passiert? Paulus hat sein Wissen verkündigt. Hat aus eigener Kraft von dem, was er wusste, so gebildet wie er war, zwar mit einer neuen Überzeugung, aber er hat im Grunde aus einer eigenen Kraft gehandelt. Und dann nimmt ihn Gott aus dem Rennen. Ein paar Jahre lang ist von Paulus nichts zu hören. Wir lesen nichts mehr davon, dass er in irgendeiner Weise auftritt. Ein paar Jahre lang. Bis ihn Barnabas aus Tarsus, wo er dann gelandet ist, holt nach Antiochia und dort fängt er erstmal ein Jahr lang an zu lehren. Noch keinen großen berühmten Dienst, keine Mission, nichts. Lehren. Bring denen das Wort Gottes bei. Das kannst du. Und inzwischen hat er auch den Heiligen Geist erfahren und gelernt, damit umzugehen. Und erst dann wird er berufen in die Mission hinein. Also auch er brauchte Vorbereitung, er musste erst lernen, sich auf den Heiligen Geist zu verlassen. Und wie das nachher aussieht, könnt ihr in der Apostelgeschichte nachlesen. Also jeder, der berufen wird, hat diese Herausforderung, mit dem, was er hat, sich auf den Heiligen Geist zu verlassen und nicht mehr auf seine eigene Kraft. Entweder hat er keine Kraft, so wie bei den anderen, und sie mussten wahrnehmen, ja, Gott hat die Kraft und du kannst in seiner Kraft gehen, oder du hast zu viel, und musst lernen, das zu vermindern und dich wirklich auf den, das ist manchmal schwieriger. Wenn du viel weißt, du viel kannst und viel Kraft hast, ist es manchmal schwieriger, Gott zu dienen und sich auf seine Kraft zu verlassen, als auf die eigene Kraft. Aber das ist die Herausforderung. Das heißt, Gott will uns gebrauchen, aber er muss uns beibringen, wie er uns gebrauchen kann. Und wir müssen lernen, damit umzugehen. So, wir merken an den Beispielen, es ist nicht schwierig, Gott zu hören, aber das Umsetzen, das ist die Herausforderung. Und das meint, begib dich in den Strom, begib dich Stück für Stück hinein in den Heiligen Geist, in das Wirken des Heiligen Geistes und lern damit umzugehen. Lern mit dem Heiligen Geist, lern ihn kennen, wie er wirkt, wie er redet, ja, und so weiter. So, und was heißt das jetzt konkret? Du könntest jetzt vielleicht sagen, so die Beispiele, die waren ja schön und nett, aber ich bin weder Paulus, noch bin ich Mose, noch Gideon, ja, und auch Samuel, so ein großer Prophet, bin ich nicht. Stimmt, ich auch nicht. Aber denk mal dran, wo die angefangen haben. Mose war nicht berühmt, als er berufen wurde. Ich glaube, selbst nach 40 Jahren hat das Volk Israel vergessen, wer Mose war. Vielleicht kannten sie, ach ja, der. Ja, der ist doch weggelaufen. Und ein Samuel als kleiner Junge, der war noch nicht berühmt. Der hatte noch nichts geleistet. Ein Gideon, der jüngste Sohn, ist in der Regel nicht derjenige, der im Vordergrund steht, sondern immer der Älteste. Der hatte auch noch nichts vollbracht. Und Saulus, ja, der war bekannt, weil er die Christen verfolgt hat. Das war sein Ruhm. Aber für das, was er nachher berühmt wurde, das war, weil Gott durch ihn gewirkt hat. Deswegen ist er so groß geworden. So, wir alle haben klein angefangen. Nicht anders als du oder ich. Aber durch den Heiligen Geist, weil sie ihm gehorcht haben, weil sie mit ihm gegangen sind, weil sie in den Strom hineingegangen sind, dadurch konnte Gott durch sie etwas tun und dadurch sind sie bekannt geworden. Sie haben auf Gott gehört und waren ihm gehorsam. Bist du bereit zu hören? Das ist das Allererste. Bist du bereit zu hören? Oder denkst du, Gott kann gar nicht zu dir reden? Zu wem hat Gott schon mal geredet? Ich frage mal lieber andersrum. Zu wem hat Gott noch nie geredet? Okay? Ist nicht schlimm. Ich kann dir sogar sagen, ich glaube das noch gar nicht. Vielleicht hast du nur nicht gemerkt, dass es Gott war. Ich habe im Laufe der Zeit festgestellt, habe mit vielen auch gesprochen, die keine Pfingstler sind, die eigentlich sagen so Geistesgaben, ja, das war damals, gibt es nicht mehr. Und die erzählen dann Geschichten, wo ich denke, das war pur Heiliger Geist. Das war nur nicht in dieser Art und Weise, wie wir das praktizieren, Geistesgabe, so ich habe empfangen von Gott. Nein, sie haben es gehört. Und Gott hat klar zu ihnen gesprochen, und zwar nicht nur einmal, immer wieder. Ich glaube nicht, dass irgendein Christ Schwierigkeiten hat, Gott zu hören. Er ordnet das vielleicht nur nicht so ein, wie wir, dass wir sagen, so, das sind Geistesgaben. Ich möchte dich auffordern, dass du eine Erwartung hast, wenn du zu Gott kommst. Wenn du in den Gottesdienst kommst, hab die Erwartung, dass Gott zu dir redet. Und denk nicht, ja, irgendwer wird schon empfangen. Nein, erwarte, dass Gott zu dir redet. Oder auch wenn du betest, erwarte, dass Gott redet. Es fängt klein an. Es geht nicht gleich, dass du berufen wirst, ein Volk aus Ägypten herauszuholen. Es fängt klein an. Vielleicht redet der Herr erst wirklich nur zu dir. Kleine Sachen. Erstmal bis zu den Knöcheln. Du spürst etwas. Wenn du mit den Knöcheln im Wasser bist, in einem Strom bist, in einer Beke bist, dann spürst du, dass da was fließt, dass das was anderes ist. Das ist kühler, ja, das fließt um dich herum, aber du stehst noch immer alleine. Du hast alles unter Kontrolle. Da reißt dich kein Strom in irgendeiner Weise weg, sondern du merkst, da ist was, aber du hast noch alles unter Kontrolle. Es ist Kraft da. Du merkst auch, da ist eine Bewegung da, da ist auch eine Strömung da, du merkst auch Kraft. Und trotzdem, wenn du das wahrnimmst, also ich gehe jetzt mal, übertrag das, wenn du dann hörst, wenn du dann die Stimme hörst, die kommt in der Regel ganz natürlich in deine Gedanken hinein. Das ist nichts Außergewöhnliches, dass du irgendeine Stimme aus dem Off hörst. Nein, das kommt in dich hinein. Genau wie du Gedanken, die kommen manchmal so. Ja? Und so spricht Gott zu dir. Und er kann diese Gedanken in dich hinein, in den Geist hineinsprechen. Du hast einen Geist, einen lebendigen Geist, und er kann zu dir reden. Aber dann kommt, ist das wirklich von Gott? Ist das wirklich von Gott? Ist das vielleicht doch von mir? Und was ist, wenn es was Falsches ist? Dass ich vielleicht was Falsches weitergebe? Was ist daran schlimm? Vor allen Dingen, wenn du anfängst, etwas zu lernen. Was ist daran schlimm? Das wird dir ziemlich sicher passieren. Ja, und? Es sind Leute da, die geübt sind. Und die können prüfen. Und die werden merken, wenn du was Falsches weitergibst. Und dann wird das gesagt. Ohne Drama, ohne zu sagen, was hast du denn da gesagt? Nein, dann wird das auseinandergepult und gesagt, das ist von Gott und das ist nicht von Gott. Das tun wir an die Seite. Ganz einfach. Und weißt du, wir sollen nicht Geistesgaben so nehmen, ach, der Herr hat gesprochen, ehrfürchtig davor niederfallen und sagen, ja, das kann ja nur der Herr sein. Alles, was da kommt, kann nur der Herr sein. Nein, wir sollen das prüfen. Wir sollen das auseinandersortieren. Das muss mit dem Wort Gottes übereinstimmen. Es muss in Liebe gesagt, also es muss Liebe spürbar sein. Ja? So, das ist das, was von Gott kommt. Gott wird immer in Liebe sprechen, auch wenn er Ermahnung spricht, immer in Liebe. So, und daran können wir prüfen, ob das von Gott ist oder nicht. Und wenn es nicht von Gott ist, kommt es weg. Es kann auch sein, dass was von dir dazu kommt. Das muss aber nichts Falsches sein. Hab doch keine Angst davor. Das passiert auch Propheten. Also, trau dich. Geh weiter. Geh tiefer. Lern erstmal mit den Knöcheln, wie das so ist, und dann gehst du tiefer. Bis zu den Knien. Und du spürst, bis zu den Knien, da ist noch mehr Bewegung. Ja, da merkst du schon Strömung. Da musst du schon so ein bisschen gegenhalten. Also du wirst noch nicht umgeworfen, aber du merkst schon mehr, ja, dass der Geist da bewegt. Dass das was anderes ist, dass du in einem anderen Medium bist als vorher. In einer, das heißt, du bist im Geist unterwegs und nicht mehr im Natürlichen. Und du lernst diese Geistesebene kennen. Ja, und spürst, dass da Kraft drin ist und wie sich das anfühlt. Du lernst Vertrauen. Merkst, wie sich's anfühlt, wenn der Geist spricht. Ja, also du lernst immer mehr, die Stimme Gottes zu vernehmen. So, was er redet, wie er redet, auf unterschiedliche Art und Weise. Er wird nicht immer nur auf eine Art und Weise, wie gesagt, das können Gedanken sein, es können aber auch Bilder sein, es können Filme sein. Das kann sogar Geruch sein, ja. Es kann eine Erinnerung an eine Bibelstelle sein, so wie Ute das vorhin hatte, ja. Das sind alles Dinge, wie der Heilige Geist reden kann. Und dann fängst du an, auch daraus, wenn du Fehler machst, lernen wir doch daraus. Dafür sind Fehler da. Und wir lernen aus den Fehlern, was richtig und was nicht richtig ist. Wir lernen zu unterscheiden, was ist vom Geist und was ist von mir und was ist vielleicht sogar vom Feind. Das lernen wir mit der Zeit immer besser auseinanderzuhalten. Und das ist gut. Und wir merken tatsächlich, wenn der Teufel redet, merkst du, das ist so ein gravierender Unterschied. Auch wenn er hinten rumkommt, auch wenn er das Wort Gottes gebraucht. Es führt immer zur Zerstörung, zum Kaputtmachen. Der Teufel will lügen und kaputtmachen und letztendlich morden. Und dazu führt das Ganze, wenn er redet, wenn wir dem folgen. Und darauf sollen wir natürlich nicht hören, keine Frage. So, Knie reichen mir nicht. Noch tiefer, bis zu den Hüften. Bis zu den Hüften. Und wenn du bis zu den Hüften, das ist so dein halber Körper, wenn du bis zu den Hüften drin stehst und da ist ein richtiger Strom, dann merkst du, dass da sich was bewegt. Und dann kannst du entweder mitgehen oder du kannst dich dagegen stellen. Da bewegt sich wirklich auch in dir was. Da, ne, da merkst du, ich weiß das von mir selber und ich weiß das aber auch, dass viele mir da, so das Herz pocht, du wirst richtig ergriffen von dem, was der Heilige Geist dir gibt. Das ist zu Anfang vielleicht noch nicht unbedingt so, aber du bist richtig ergriffen. Das heißt, das Wort ergreift dich, du wirst davon regelrecht bewegt. Und das kann durchaus, wenn das mal so richtig strömt, kann das auch mal sein, dass du dann tatsächlich ins Wasser kippst. Ist nicht schlimm, du kippst nur ins Wasser. Nein, aber so Hüfte merkst du, du gehst tiefer. Und der nächste Schritt, da verlierst du den Halt unter den Füßen. Wow. Wenn du nicht schwimmen kannst, ist das ein ziemlicher Schritt. Beweg dich da dran. Lern an zu schwimmen. Und genau darum geht es. Tiefer hinein und sich vom Heiligen Geist tragen lassen. Sich auf ihn verlassen. Er trägt dich. Das muss man ausprobieren. Das geht nicht. Du wirst immer, ja, genau wie beim Schwimmen lernen, du bist erstmal unsicher, aber irgendwann merkst du, ja, es geht, es funktioniert. Ich bleibe oben. Ich kriege immer noch Luft. Selbst wenn ich keinen Boden mehr unter den Füßen habe, ich kriege noch Luft. So, der Heilige Geist wird dich nicht untertauchen, er wird dich auch nicht untergehen lassen, sondern er trägt dich. Aber du sollst dich auf ihn verlassen. Und das ist dann so diese, dann bist du im Strom drin, wenn du dich auf ihn verlässt. Wie sieht das praktisch aus? Ich sag dir mal, wenn ich für Leute bete, dann bin ich in der Regel immer offen dafür, Herr, was willst du? Gerade wenn dann auch mehrere kommen, das geht nicht aus dir selber heraus. So viel fällt dir gar nicht ein. Sondern du brauchst dann wirklich auch so Heiliger Geist, rede du. Und dann gibt er dir. Und dann merkst du, wenn du betest, auf einmal will der Heilige Geist was sagen und du weißt noch nicht genau was. Dann heißt es schwimmen. Ich verlasse mich drauf, Heiliger Geist, dass du jetzt das Richtige sagst. Natürlich wird auch das nachher geprüft, gar keine Frage. Das heißt nicht, ich weiß jetzt, es kommt nur Wort Gottes. Nein, es kann immer noch was von mir dazukommen, aber ich verlasse mich einfach drauf, so, ich lasse es rausfließen. Oder auch, wenn ich merke, spüre, der Heilige Geist will in Zungen reden, er will eine Zungenbotschaft weitergeben, dann weiß ich nicht, was diese Zungenbotschaft bedeutet, weil ich kenne die Sprache nicht. Aber es kann tatsächlich auch eine reelle Sprache sein und es kann auch sein, dass jemand da drin sitzt, im Publikum und hört und versteht, was ich sage. Und dann kommt die Auslegung. Das heißt, die Bedeutung der Worte, die kommt auch vom Heiligen Geist. Die gibt, entweder gibt er die mir oder gibt die jemandem anders. Da musst du dich auf den Heiligen Geist verlassen, weil du verstehst es nicht. Du bist auf ihn angewiesen und das ist Schwimmen im Heiligen Geist, im Strom schwimmen. Ja? Sich darauf zu verlassen, dass der Heilige Geist das zuverlässig weitergibt. So, ich habe jetzt mal nur Geistesgaben hier in der Gemeinde angesprochen, aber es gibt ja noch viel, viel mehr. Wenn ich daran denke, was in dem Strom alles drin ist, dann ist das nicht nur für die Gottesdienste, was der Heilige Geist tun will. Das wäre ein bisschen mager, ne? Wenn er sagt, so, ich gieße meinen Geist auf, damit ich meine Christen auferbaue. Ist schön und das macht er ja auch. Aber eigentlich ist das dafür gedacht, dass wir auferbaut werden und rausgehen in diese Welt. Dieser Strom soll in die Welt hineingehen, das heißt, Menschen sollen damit konfrontiert werden. Das heißt, dass wir in der Kraft des Heiligen Dienstes anderen dienen, um sie zu Christus zu führen. Was ist, wenn er dir sagt, du, da sitzt einer auf der Bank, geh mal hin und bete mal für den. Schwimmen. Steht ihr? Ich kann mich ja so blamieren, ja, wenn ich da jetzt hingehe und der will gar nichts wissen. Ja, dann bist du darauf angewiesen, hör auf das, was der Herr sagt. Denk an Gideon, der hat einfach gehört, obwohl er sagte, ich kann das nicht. Oder an Mose, ich kann nicht reden. Meine Zunge ist so schwer. Ja, der Herr wird uns in Gelegenheiten führen, nicht nur hier im Gottesdienst, sondern auch draußen, um Menschen zu begegnen. Der Heilige Geist will Wunder tun. Das hat er uns versprochen. Und diese ganzen Dinge, die da im Strom vorhanden sind, die sind nicht für uns. Wir kriegen da was von ab. Aber die sind nicht für uns. Die sind für Menschen, die Jesus kennenlernen wollen. Ich habe gelernt zu schwimmen. Also im Wasser. Und genauso habe ich gelernt, im Heiligen Geist mich darauf zu verlassen. Und trotzdem komme ich auch immer wieder an Gelegenheiten, wo ich dann wieder schwimmen muss. Ja, wo ich lernen muss, mich auf den Heiligen Geist zu verlassen. Aber das kann man lernen. Und das fühlt sich gut an. Das fühlt sich gut an. Wenn du siehst, was der Heilige Geist tut, dann bist du begeistert. Das geht mir immer wieder so. Weil er tut immer Gutes. Es beginnt damit, Jesus sein Leben anzuvertrauen. Anders geht es nicht. Ich kann nicht mit dem Heiligen Geist unterwegs sein, wenn ich Jesus nicht kenne. Ich muss erstmal den Geist wahrnehmen. Und ohne Jesus, der mich wieder zu Gott bringt und die Verbindung zu Gott wiederherstellt, wird das nicht gehen. Also das ist das Allererste. Ich brauche erst Jesus in meinem Leben und dann kommt der Heilige Geist dazu und dann kann ich tiefer in den Heiligen Geist hineinwachsen. dann treten wir in die geistliche Welt, wirklich in diese, die Welt, die wir vorher eigentlich nicht kannten. Wir kannten vorher nur die natürliche Welt und dann treten wir in diese geistliche Welt, nehmen die geistliche Welt wahr, und zwar nicht nur die göttliche, sondern auch die wiedergöttliche. Aber brauchen wir keine Angst vor zu haben, weil der Heilige Geist ist dabei. Und Jesus schützt uns auch vor der bösen geistlichen Welt, aber wir nehmen sie wahr. Der Heilige Geist zeigt uns das zum Teil auch. Das ist gut, damit wir auch dagegen angehen können. Wir sind auch berufen, auch da in dem Bereich dagegen anzugehen. So, wir lernen in der geistlichen Welt uns zu bewegen. Also komm hinein in den Strom des Heiligen Geistes, so Schritt für Schritt. Erst zu den Knöcheln, Knie, Hüfte und dann schwimmen. Und ich würde dich bitten, fang gleich mit dem ersten Schritt an. Heute noch. Hör mal, was der Heilige Geist dir sagen will. Mach mal deinen Geist auf und versuch mal wahrzunehmen, was der Heilige Geist dir sagen will. Wir singen gleich noch ein Lied. Das geht nicht nur bei Liedern so, das meine ich nicht, aber während der Zeit hast du Zeit, mal deinen Geist aufzumachen und mal zu hören, was der Geist dir sagen will. Und wenn es eine Botschaft ist, die nicht nur für dich ist, dann darfst du dir auch gerne weitergeben. Ich bete nochmal. Herr, ich danke dir, dass du uns hier nicht verwaist zurückgelassen hast, Jesus. Du bist wieder im Himmel, aber du hast uns den Heiligen Geist gesandt. Und du taufst uns sogar hinein, Herr, dass wir wirklich in diesen Geist hinein wirklich umgeben werden von dem Geist, erfüllt werden von dem Geist, dass wir wirklich in dieser geistlichen Welt lernen, mit umzugehen. Und ich danke dir dafür, Herr, dass du das tust, dass du zu uns redest, dass du uns beauftragst, dass du uns gebrauchen willst in deiner Kraft. Und ich danke dir, dass du auch gleich, Herr, gerade denen, die das noch nie so richtig wahrgenommen haben, rede du, Herr, rede du, dass sie merken, sie können hören. Du hast gesagt, deine Schafe hören deine Stimme. Und wenn wir unser Leben dir gegeben haben, sind wir deine Schafe und wir hören deine Stimme durch den Heiligen Geist. Und dafür danke ich dir, Herr. Amen. Amen. Amen.